Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Ozonos. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie saubere Luft nicht nur im Business, sondern auch bei dir zu Hause für mehr Wohlbefinden sorgt? Genau hier kommt unser Partner Ozonos ins Spiel. Ihre modernen Luftreiniger sorgen sowohl im Restaurant, Hotel als auch bei dir zu Hause für reine, hygienische Luft. Ganz ohne lästige Filterwechsel. Mit UVC-Technologie neutralisieren die Ozonos Air Cleaner Gerüche, Allergene und sogar Viren zu 99%. Perfekt für ein Umfeld, in dem sich Gäste oder deine Familie wirklich wohlfühlen. Neugierig? Schau mal auf ozonos.com und entdecke, wie Ozonos die Luftqualität in deinem Business und zu Hause auf das nächste Level hebt. Ozonos Air Cleaner für frische, hygienische Luft, wo immer du sie brauchst. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Anthony Sapper. Dann herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unglaublich eigentlich, dass er zum ersten Mal erst da ist, mein heutiger Gast. Viel wurde in den letzten Wochen über ihn berichtet. Der Grund, die Insolvenz seines Sterne-Restaurants Anthony's Kitchen in Meerbusch. Ja, das ist immer spektakulär, so eine Insolvenz. Aber oft rücken dadurch mindestens genauso spektakuläre Geschichten in den Hintergrund. Und das ist vor allem bei ihm der Fall. Geboren wurde er in Ghana, kam in den 1990ern nach Deutschland, wollte ursprünglich Fußballer werden, doch nach einer Verletzung wusste er, jetzt verfolgt er seinen anderen Traum, den des wirklich guten Kochens. Und heute wissen wir, den hat er sich mehr als nur erfüllt. 2018, glaube ich, erhielt er seinen ersten Michelin-Stern. Es regnete seither viele weitere Auszeichnungen und überhaupt bereichert er die spitzengastronomische Landschaft der Bundesrepublik immer innovativer mit westafrikanischen Elementen. Und er eröffnete in den letzten ein, zwei Jahren auch viele weitere Konzepte, wie etwa das Haus Meer in Meerbusch oder auch das Haus Phönixsee in Dortmund. Was ist heute der Stand der Dinge? Wie geht's weiter? Was hat er noch alles vor? Was treibt ihn an? Über all das und vieles mehr spreche ich heute mit ihm höchstpersönlich und ich freue mich unglaublich, dass wir es geschafft haben und dass er da ist. Heute in diesem Sinne herzlich willkommen, Anthony Sapon.
Ja, hi, servus.
Ja, Anthony, das war, jetzt ist das ja tatsächlich bis in die Runde der Medien gemacht, so Anfang Oktober, 2. Oktoberwoche, dass da wirtschaftliche Schwierigkeiten sind. Wie geht's dir?
Du, mir geht das hervorragend, mir geht das wirklich gut. Also sagen wir so, für die, die mich kennen, wissen ganz genau, dass ich da immer eine Idee habe. Und ich sag mal, die schlimmste Krise, die ich hatte, war eigentlich Corona, die wir auch mit Bravour überstanden haben. Deswegen ist das auch noch so eine zweite Prüfung, die ich auch noch bestehen muss. Ja. Deswegen, ich sehe es sehr, sehr entspannt an.
Ja. Spannend, ja, weil ich höre jetzt immer so ein bisschen auch mit diesem zeitlichen Abstand. Viele Leute sagen, ja, Corona war schon schwierig und schlimm, aber wir haben uns damals neu erfinden können und so und schlussendlich hat schon alles gepasst. Ja. Bei dir klingt das jetzt anders. Du sagst, Corona war wirklich offenbar richtig scheiße.
Nee, es war natürlich schon sehr hart, ne? Weil wir hatten ja gefühlt fast 1,5 Jahre zugehabt und wir sind mit kreativen Ideen rausgekommen, sei es unsere Online-Seminare, sei es mit unseren Kochboxen, sei es mit unserer Online-Schulung und vieles mehr, mit unserer Pop-Up-Store im Restaurant. Da waren wir schon sehr kreativ und ich glaube, es geht auch gerade in solchen heißen Phasen im Leben, muss man einfach nur kreativ sein und einfach sich auf sein Handwerk verlassen.
Ja. Klingt einfach, ne? Ist es in der Realität dann schwieriger?
Ja, natürlich. Ich meine, dafür brauchst du auch sehr gute Partner, gute Freunde, gute Familie, die auch hinter dir stehen. Ne? Ich meine, am Ende des Tages, du siehst auch in der Krise, wer zu dir hält, wer dich trennt. Das ist doch, und die, die bleiben, das sind immer so das Kern. Und auf die baue ich auf. Und alle, alles andere sind lustige Freunde, die ich die nenne, kommen und gehen. Aber wichtig sind immer, gerade in der Krise, sind die Leute, die wirklich brutal hinter dir stehen. Und das ist das Allerwichtigste im Leben.
Was war das Schlimmste in der Corona-Krise? Waren es die fehlenden Umsätze? Waren es viel schwieriger als in Österreich die wirtschaftlichen Hilfen vom Staat? War es einfach dieser Stillstand, dieses Nichtwissen, wie es weitergeht, wann es wieder aufgemacht wird? Was war da das Schlimmste für dich?
Das Schlimmste war tatsächlich das Letzte, was du gesagt hast, diese Ungewissheit. Was passiert jetzt? Wie geht es weiter? Was muss man rechnen? Was kommt als Nächstes? Welche nächste Plage kommt? Das war halt diese Ungewissheit, wie es weitergeht. Aber ich finde auch mega, auch wie gesagt, die Branche hat es hart getroffen, aber ich glaube, dass viele dadurch sich auch neu entdeckt haben, neue Konzepte eingeschlagen haben und dass viele meine Kollegen und Kolleginnen auch wirklich mit Bravour da rauskommen sind. Natürlich, jetzt kommen auch wieder die Nachwehen, ne? Ja, jetzt kommen die Nachwehen. Jetzt geht es einfach noch darum, was einfach wichtig ist, was ich jedem empfehlen kann, sich wirklich strukturell sehr gut aufzubauen, damit man wirklich auch diese Krise, die jetzt noch kommt, auch mit Bravour auch übersteht.
Das ist spannend, was du sagst, weil das war eine Frage, die ich mir auch gestellt hatte. Damals, das war, ich glaube, jetzt 1. Oktober, also ist ein bisschen über einen Monat her, da waren wir ja auf der Rolling Pin Convention, da hast du eine super Masterclass gehalten im Food Lab über deinen Zugang zu westafrikanischen kulinarischen Elementen in Sachen Fine Dine. Ja, also alle, die dort waren, wissen, das war schon sehr, sehr, sehr spannend und augenöffnend. Du hast aber damals auch gesagt, du hast so unfassbar viel in deinem Kopf, du hast so viele Projekte, du bist hier, du bist dort und wortwörtlich, kann ich mich gut erinnern, hast du gesagt, manchmal hast du das Gefühl, dein Kopf explodiert, weil es so viel ist. Bist du strukturell gut oder zu überladen aufgestellt?
Ich bin voll der Chaot, wirklich. Also ich sag mal so, ich bin halt so wie sagen meine Partner, meine Berater, ich bin halt ein Künstler, ne? So, und Künstler neigen dazu, manchmal auch Sachen zu machen, die vielleicht auch, weißt du, manchmal denkt man so, ey, komm, das kriege ich auch noch hin, das mache ich auch noch. Und man vergisst manchmal so, dass was eigentlich wichtig ist. Ne? So, und, aber das ist halt ganz normal, wenn man halt wirklich so unterwegs ist. Ne? Und ich habe damals schon, vor einem Monat, wie ich schon gesagt, das habe ich schon angedeutet, ja. Ich habe im Racing gesprungen, aber das wird sich bei mir viel verändern. Das haben wahrscheinlich nicht so viele wahrgenommen, aber ich habe das schon auf der Bühne gesagt, dass ich diesen Weg einschlagen werde, dass ich einfach mich mehr fokussieren möchte, weil ich, wie gesagt, ich mache das schon seit dem Beruf seit fast 25 Jahren gefühlt. Und ich irgendwann mal stellt man sich die Frage, wo willst du hin? Was hast du vor? Und ja, es gab eine Zeit, da habe ich gebrannt. Boah, ich war hier, da. Ich bin da wie so ein, wirklich wie so ein Wahnsinniger durch die Republik rumgereist. Und jetzt habe ich quasi back to the roots, habe jetzt so die Wurzel meine Familie. Obwohl, du musst dir vorstellen, wir haben im Betrieb, haben wir jeden Sonntag, gab es noch was Afrikanisches. Und ich habe mich da eigentlich nie getraut, das so zu machen. Ich sagte, ach, das versteht doch keiner, ist doch viel zu kompliziert und. Und jetzt bin ich wirklich angekommen. Jetzt fühle ich mich wirklich auch angekommen.
Heißt das, dass du so die ganzen anderen Side-Ventures neben dem Anthony's Kitchen bewusst zurückfahren möchtest, um dich mehr im Anthony's Kitchen darauf stärker zu konzentrieren? Oder wie kann man das verstehen, dass du sagst, du möchtest dich mehr fokussieren wieder?
Ja, genau. Also ich werde auf jeden Fall Fokus mehr auf das Anthony's Kitchen. Die anderen Restaurants werde ich in sehr, sehr gute Händen geben, dass sie es weiterführen. Und ich mich quasi nur noch auf meinen kleinen Homebase fokussiere, weil das, was wir gerade machen, ist halt sehr intensiv. Es ist,
ja, glaube ich.
Es ist wirklich hart und da kannst du nicht so nebenbei machen, das funktioniert einfach nicht.
Ja, ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du plötzlich diesen Wunsch oder diese Ambition gehabt hast, so viele andere Sachen gleichzeitig zu machen? Ich habe es ja angesprochen in der Anmoderation, du hast doch deinen ersten Stern im Jahr 2018 verliehen bekommen, das sind jetzt doch 6 Jahre her. Ein Koch deines Formats, der einen Stern verliehen bekommt, das sieht er schon auch als Aufgabe, ne? Also den gibt er nicht wieder her. Du weißt und wusstest von Anfang an dieser Front musst du sowieso kämpfen, damit das alles so bleibt. Sich dann so viele andere Sachen auch noch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, anzutun, warst du dir bewusst, dass das einfach richtig krass sein kann? Hast du da über das Ziel hinausgeschossen? Wie ist das? Wachstum ist ja was total Schwieriges, ja? Also auch ja. Aus Unternehmerperspektive. Jeder, der selbstständig ist, weiß, Wachstum ist eine Riesenkunst und manchmal kann es sehr verhängnisvoll sein auch.
Ja, definitiv. Also ich sage mal so, Wachstum ist schön, ja. Die Frage ist wirklich eigentlich relativ einfach. Ich habe mir gedacht, weißt du was? Ich habe ja so viele Sachen gemacht, was auch keiner weiß. Ich habe unabhängig von den Restaurants, habe ich auch noch Foodtrucks, wir haben noch mehrere Foodtrucks gehabt. Ich habe die Kochschule, wir haben das Gummirestaurant, dann habe ich die 2 Bistros, da habe ich einmal das Omakase und gleichzeitig baue ich eine Schule in Ghana, gleichzeitig hast du noch Kinder. Also also der Berg war schon wirklich... Ja, ich sag ja... Nochmal, es ist wirklich irre und wenn ich mal wirklich, wenn man runterkommst und man so alles sieht, was ich am Tag mache, ja, ja. Dann denkst du dir, wie machst du das, Alter?
Wie geht das, ja? Und du hast das? Kinder, ja, ja. Auch noch? Familie?
Ja. Ja. Okay. Hab drei Kinder. So,
drei Kinder,
Das musst du auch noch alles unter einen Hut packen. Und das
ja, sicher.
Ist schon, ja, klar. Es ist schon hart und deswegen sage ich, ich glaube, Wachstum ist auch nicht für jeden gemacht. Ne? Also, ja. Das ist spannend,
was du sagst. Ja.
Man muss einfach ehrlich sein. Also, und ganz ehrlich, ich habe alles gesehen in meinem Leben, ich habe alles viel gemacht und jetzt merke ich das einfach. Keep it simple. Mach das, was du machst, wirklich auf einem ganz, ganz krassen Niveau. Ja. Sortier dich, fokussier dich und das ist das, was ich machen werde.
Ich finde, das ist sowieso so eine unfassbar interessante Thematik generell, weil ich verstehe jeden und ich habe das natürlich auch, der sagt oder der diese Ambition hat, zu wachsen, größer zu werden, auch dieses groß zu denken, ja, das ist wichtig auch im Leben, aber ja. Ich habe jetzt vor kurzem auch von Rudi Obauer, einem der gestandetsten und besten Köche in Österreich, einmal den Satz gelesen: Man muss so gut sein, dass man es sich leisten kann, klein zu bleiben. Das finde ich irgendwie auch spannend. Ja.
Ja, das stimmt. Das ist immer gut gesagt, der Rudi.
Ja, ist interessant auch, oder? Also dass man irgendwie sagt, ja, so ein bisschen so wie du jetzt sagst, zurück und das, was man macht, sehr, sehr gut zu machen und volle Kanne dort zu geben, also ja. Komplett auf Qualität und Herzblut zu gehen.
Genau. Also wie gesagt, es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe, ach, du kannst doch hier und wenig schlafen, das passt schon und fährst von A nach B, von B nach C und fliegst von da nach da. Und da geht dann natürlich auch sehr viel kaputt. Ja, und da geht halt, wenn du halt, es gibt halt immer Unterschied, ob du irgendwo beteiligt bist. Da muss auch noch Leistung bringen, also noch der eigene Teil, wo die 100% gehört. Du darfst auch nicht vernachlässigen. Also da gibt es da schon, es ist schwierig. Okay.
Klar.
Es ist wirklich schwierig.
Wie ist das bei dir? Kannst du, darfst du da was drüber sagen? Wie ist das von den Partnern her, vom Restaurant her? Wo bist du beteiligt? Wo bist du auf die Partner angewiesen? Was waren da die Strukturen in der Vergangenheit?
Ja, die Struktur in der Vergangenheit war so, das Antonis Kitchen war 100% meins. Das ist das, wo wir gerade die afrikanische Küche, die afrikanische Cuisine machen. Und am Haus Meer, Phoenixsee und Yunsubi war ich beteiligt. Und, und das war natürlich für mich auch extrem schwierig, weil ich musste, einerseits musste ich die Restaurants da aufbauen mit banal die Küche, Mini-Küche,
ja, alles. Also, ne? Und Planung, alles.
Genau, genau. Und gleichzeitig habe ich noch mein eigenes Restaurant, wo ich die Kochkurse mache, wo ich Seminare mache, wo ich die Veranstaltung habe. So, und das war halt wie so ein Spagat für mich. Ne? Und für mich war es irgendwann, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, okay, ne, das gehört dir alleine, da bist du beteiligt. Und da war für mich eigentlich relativ ganz einfach, ich muss mich auf das fokussieren, was eigentlich meins gehört, weil das am Ende des Tages, da ist ein Team dahinter, die Mitarbeiter, die mich auch brauchen, ne, gerade ab diesem Level brauchen die einfach jemand, der immer da ist. Das war auch für mich auch der Grund zu sagen, okay, dann gebe ich die anderen Sachen ab und fokussiere mich dann auf das, was ich vor 10 Jahren gestartet habe.
Ja. Gab es da eigentlich einen Moment, einen Turning Point, wo es Klick gemacht hat und wo du gesagt hast, hey, ich glaube, jetzt ist es soweit, ich gehe wieder back to focus? Oder war das so ein schleichender Prozess?
Das war so ein schleichender Prozess tatsächlich. Also es war natürlich, wenn du merkst, dass deine Gäste dich einfach brauchen, gerade im Gummi-Restaurant, ja, und wenn die Gäste sagen, ey, ich komme nur dann, wenn du da bist, bist du da, ja, und dann merkst du schon, dass die Gäste gerade in Gourmet, gerade im Bistro ist das anders, aber in Gourmet, halt, wenn die Leute schon dort einen Abend verbringen und da wirklich Geld lassen, dann muss da schon der Patron schon im Hause sein.
Ja, also war schon noch so ein bisschen, dass du es an den Gästen auch gespürt hast, so. Das finde ich immer spannend, auch als Gastronom, als Küchenchef, dass man auf die Gäste hört, ja, und
ja,
da
definitiv
immer sich merkt. Ja.
Definitiv, definitiv.
Ja. Jetzt am, wann war das? Ich glaube, am 6. Oktober oder sowas war das, wo diese ganze Meldung gekommen ist. Wir haben dann kurz telefoniert und du hast jetzt ähnlich wie eingangs jetzt vom Podcast gesagt, ja, ist natürlich nicht sonderlich angenehm, aber es gab schon viel schlimmere Krisen.
Ja.
Ist es gar nicht so schlimm, wie wenn man das liest, so eine Insolvenz oder was, worum geht's genau?
Nein, so Insolvenz ist gar nicht, also am Ende des Tages ist Insolvenz gar nicht so schlimm. Ja, also man braucht natürlich die gute Berater an der Seite, ne? Du brauchst natürlich auch die gute Anwälte, die mit dir dann diesen Prozess durchgehen. Und ich kann mich glücklich schätzen, dass ich wirklich sehr, sehr gute Menschen habe, die mit mir diesen Weg gehen. Ja, weil am Ende des Tages ist es eine Art, ist es halt eine neue Strukturierung. Du wirst dann wirklich quasi Bereinigung, du wirst quasi bereinigt, damit du auch weitermachst. Ne? Das ist kein Prozess, wofür mich dafür schämen sollte. Ja,
so, nee, gar nicht. Also ich finde, gerade in Deutschland und so, nein, muss man, glaube ich, viel mehr auch verstehen, dass ein Unternehmer, eine Unternehmerkarriere auch immer wieder von Insolvenzen geprägt sein kann und man dadurch wieder aufsteht und die Dinge besser werden können. Ja, also ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig.
Und das Problem ist ja, diese Insolvenz ist ja so ein komplexes, wirklich, das ist wirklich, eigentlich wissen 99% gar nicht, was es ist. Ja, und es ist, wie gesagt, es ist halb so schlimm, wie man sich das vorstellt. Ja, natürlich, wenn ich jetzt eine Pizzeria um die Ecke hätte, würde es keinen Sau interessieren, natürlich, ne? Ja.
Ja. Stimmt, ja.
Also deswegen, ich musste lachen, weil bei mir ist echt ein Pizzeria, der, ich glaube, der ist schon die 4. Insolvenz hinter sich. Ja, und der sagt so, und der meint so, bei mir, das interessiert keinen, bei dir irgendwie, weiß ich, ganz Europa, ja. Ich sag, ja, ist halt so.
Ja, ja, ja.
Wie gesagt, man muss es, ja, es ist nicht so, es ist wirklich, mit den richtigen Leuten an der Seite, es ist halb so schlimm, wie es anhört.
Ja, ja. Weißt du, woran es gelegen hat? War das, weil du weniger vor Ort warst und da irgendwie, ich weiß nicht, die Zahlen vergessen hast? Also gibt es eine Erklärung oder ist es so strukturell und so komplex, wie du sagst, dass es total schwierig ist, das festzumachen an einer Sache, warum das in die Insolvenz geschlittert ist?
Naja, ich sag mal so, ich kann jeden empfehlen, ja, jeden Kollegen, der das Gefühl hat, es ist wirklich schwierig. Sei vorsichtig, es gibt nichts Schlimmeres als Insolvenzverschleppung und ihr als Geschäftsführer seid in der Pflicht, es zu melden. Ganz, ganz
wichtig. Juristisch in der Pflicht, rechtzeitig Insolvenz anzumelden, das wissen viele nicht. Ja? Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Glaub es mir, ja, es gibt nichts Schlimmeres als Insolvenzverschleppung. Lieber melde rechtzeitig und mach ganz normal wieder weiter, anstatt dass du wirklich, also das hol euch wirklich Rat, Jungs und Mädels, ja. Insolvenzverschleppung ist kein Spaß. Deswegen wirklich, wenn ihr merkt, es wird hart, redet nur Anwälten, Steuerberater, ihr dürft nicht in diese Lage kommen. Also bin ich nicht, aber nur, ich kann es nur sagen, rechtzeitig die Handbremse ziehen. Lieber neu starten. Okay?
Ja. Wichtige Worte auch wirklich für ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Man ist wirklich tatsächlich in der Pflicht und man tut nicht nur dem Gesetzgeber eine Freude damit, sondern tut, glaube ich, auch sich selbst was Gutes, weil je früher saniert wird, je früher die Dinge wieder in Ordnung gebracht werden, desto besser für alle Beteiligten halt.
Genau, das ist es.
Wie geht's denn weiter? Also ist es fix? Also können wir damit rechnen, dass Anthony's Kitchen weiterhin besteht?
Ja, auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall rechnen. Das geht auf jeden Fall weiter. Okay. Natürlich ist es auch so ein Prozess, der geht 3 Monate. Ja, da muss man 3 Monate durch. Und ab den 3 Monaten gibt es dann quasi eine Neustrukturierung. Und das Ganze wird auf jeden Fall weitergehen. Gleicher Ort, gleiche Stelle. Nur intensiver und fokussierter. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Aber du hast jetzt deswegen und dadurch auch etwas sehr, sehr Spannendes gesagt, über das wir jetzt wirklich auch genauer sprechen können. Es geht intensiver, es wird alles nochmal ein bisschen, da wird jetzt alles sich genau angeschaut. Du wirst dich da wirklich jetzt weiterhin vertiefen, dieses Thema der afrikanischen, der westafrikanischen Küche.
Ne? Genau.
Wie ist es dazu gekommen und wo glaubst du, liegt da auch tatsächlich eine Chance? Also ich glaube, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, du gehst sehr wohl davon aus, dass du damit einen Stern verteidigen kannst. Ja?
Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, wir haben ja als Team eigentlich immer, sonntags gab es immer wirklich Jollof, Fufu, Bonku, also wirklich die westafrikanische Küche immer. Und irgendwann mal, mich haben schon viele darauf angesprochen, also ich glaube, der Erste, der es war tatsächlich, war der Sebastian Lege, der mir sagte, ey Anthony, ey, du kommst aus Ghana, mach doch mal so einen geilen Jollof, geile Fufu. Und ich so, ey Sebastian, das wird keiner verstehen. Das war vor, ich würde sagen, wir haben so gesprochen, das war vor 3-4 Jahren. Aber es gab immer schon bei uns immer wirklich mal Personalessen und die Jungs und Mädels haben wirklich mega geil gekocht. Ne? Und irgendwann haben wir uns gesagt, letztes Jahr, lass uns doch mal das wagen, lass uns doch mal das probieren. Und da ich habe auch sehr lange mit meiner Frau gesprochen, ob wir es machen. Und sie sagt, ey, mach das doch, das machst du so keiner, probier es doch mal aus. Und dann gab es so ein Team-Meeting mit ganzen Küchenchefs und habe auch meine Mama dazu eingeladen, die dann kam. Sie war dann in Afro-Shop, hat dann ganz viele Sachen gekauft und hat dann mit uns dann die traditionellen Gerichte gekocht, ganz, ganz traditionell, ja. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt müsst ihr das so umbauen, dass eure Gäste das verstehen. Und das war die harte Probe. Das war wirklich
hart. Ist das die Herausforderung gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich, also ich meine, unsere Küche ist mega, die afrikanische Küche, die ist sehr schwer, sehr mächtig, aber wirklich brutal. Aber wenn man das alles auf dem Teller hat, ist das einfach halt für den Europäer halt viel zu viel. Der kommt damit, was ist das? Und wir haben es geschafft, die Sachen so einzeln rauszupicken und so anzurichten. Weißt du? Ja. Das heißt, immer noch alles sehr traditionell. Ja, wir haben die Teller, wir haben die Form, alles aus der Heimat bekommen. Und quasi der Gast kriegt quasi die afrikanische Küche halt neu implementiert, dass er auch versteht, was der da ist. ist wirklich mega spannend.
Ja, das ist extrem spannend und das wirft so viele Fragen auf auch, weil ich mich eben auch frage, wo siehst du die Notwendigkeit des Verständlichmachens der afrikanischen Küche? Ich verstehe das jetzt so, es ist sehr, sehr viel oft zusammen, vielleicht viel eintopftechnisch, vieles miteinander vermischt und du versuchst die einzelnen Komponenten sauber herauszuarbeiten, dass man so wie die einzelnen Geschmackssphären separat voneinander noch einmal genauer schmecken kann. Ist das die Challenge?
Nee, die Challenge ist eigentlich total simpel. Also wir nehmen zum Beispiel ein Hauptgericht, also ein Gericht aus der westafrikanischen Küche und vermischen sie mit dem Gericht aus Frankreich. Ja, wir kochen zum Beispiel eine klassische Tom Kha Gai, was man kennt, die thailändische Suppe, und nehmen aber zum Beispiel Kokos raus, nehmen Gargant raus, machen dafür afrikanische Elemente mit da rein. Ja, so, das heißt, der Gast hat zwar diese Tom Kha Gai so gefühlt im Mund, aber denkt, aber nein, das ist irgendwas stimmt da nicht, die ist anders. Und das ist so das, was wir machen. Also wir nehmen Bausteine, fügen die zusammen und gucken, dass wir daraus das Beste draus machen. Ja, und das ist das ist echt wirklich spannend. Also das ist wir proben an ein Gericht zwei, drei Wochen an ein Gericht, bis es wirklich perfekt ist.
Wow.
Ja,
wow.
Und das ist wirklich extrem. Also wir haben zum Beispiel Kumpel von mir, Jean-Paul, der macht seinen eigenen Kaffee aus Kamerun. Das heißt, wir kriegen seinen Kaffee, das gibt es bei uns auch als Espresso und Shot. Und daraus haben wir zum Beispiel auch eine Soße gekocht. Und aus dem Kaffee ziehen wir uns und zum Beispiel eine Butter raus. Ja? Das heißt, wir versuchen wirklich viele Elemente aus der Westafrikanischen mit reinzubringen und das so umzubauen, dass Europäer das auch versteht. Also, ich könnte noch bis morgen darüber reden, aber es ist total komplex. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich etwas die Gastronomie ein bisschen zu verändern, weil wir. Ich hatte auch immer auch die Schnauze voll gehabt, dass immer alles mal gleich war. So gefühlt von Saison gab es immer, du hast immer überall das Gleiche bekommen. Mal gut, mal schlecht, mal besser, mal sehr kreativ. Aber es war von der Breite her, gab es einfach so immer das Gleiche. Aber halt, wie gesagt, 1000 verschiedene Variationen. Wir haben gesagt, okay, gut, wir nehmen zwar das Gleiche und machen uns aber komplett in African Style. Und das ist so, so, so krass. Und das macht so viel Spaß, weil die Kultur kennt halt keiner, ja. Mhm. Und für mich ist es eher einfach, weil ich bin ja dort geboren, bin dort aufgewachsen, deswegen weiß ich halt sehr viel, deswegen für mich einfacher, die Sachen da reinzubringen. Ja, zum Beispiel, das beste Beispiel, kannst du googeln, Fufu ist eine der, ist so geil und das haben unsere Gäste im Gourmet-Restaurant mit der Hand gegessen und muss es das bringen, dass die Leute im Restaurant mit der Hand essen. Wenn du das schaffst, Chapeau.
Ja.
Das ist geil.
Dann wirklich Chapeau. Ja, wirklich. Und das wäre jetzt eben auch meine nächste Frage gewesen. Du hast es schon angesprochen, du bist dort aufgewachsen, du kennst die westafrikanischen Geschmackssphären.
Ja.
In vielen Interviews hast du ja auch gesagt, du hast deiner Mutter oft so ein bisschen über die Schulter geschaut und deiner Großmutter, wenn sie gekocht haben. Selbst hast du nicht so viel kochen dürfen, weil in Westafrika ist es ein bisschen so eine Sache, den Mann hinter dem Herd zu haben, das ist nicht so verbreitet. Aber meine Frage jetzt, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, was sind so deine Referenzpunkte der westafrikanischen Küche? Sind das tatsächlich die Kindheitserinnerungen von den Geschmäckern her? Oder hast du dich seither dann auch weiter umgesehen in Westafrika, weiter, ich weiß nicht, gelesen? Wie bildet man sich, auch wenn man authentische Kindheitserinnerungen hat?
Ja. Also ich meine, Westafrika ist ja riesengroß. Ich meine, du hast ja von Guinea bis runter bis Angola, hast du schon wirklich, ich würde sagen, so gefühlt 50, 70, ach, noch mehr Sprachen. Ja. Und das ist so total vielseitig. Also natürlich ist das so, man kennt auch sehr viele Afrikaner und man kennt auch sehr viele Gerichte aus Afrika, man kennt, es gibt so viele Sachen, die der Europäer noch nie gegessen hat, ja, und ich sag mal so, ich schon mir quasi die ganzen Gedanken kommen natürlich auch viel aus der Kindheit, das, was ich mal gegessen habe, das, was ich kenne. Und da, ich habe eine riesengroße Background, von, also Familie her. Also meine Mutter hat 8 Geschwister, ja, so. Also wir sind wirklich groß und es ist, ich kriege ja alle Informationen, wie zum Beispiel, wenn ich was brauche, ich brauche neue Töpfe, ich brauche neue Pfannen, also afrikanische Sachen. Ich schicke es bei uns in die Gruppe rein, sage, ey, bitte, wenn einer nach Europa fliegt, bring mir bitte das und das und das mit, weil das geht doch hier alles ja nicht, ne, ja. Das heißt, ich hole mir auch sehr viel von der Familie und da wir im Team, wir sind jetzt 13 Leute, davon, ich würde sagen, wir sind 6 Nationen, bringt jeder auch noch was von seinem Zuhause mit. Das heißt, ich habe eine Patisserie, sie kommt aus Indonesien, sie bringt was aus Indonesien mit in die afrikanische Küche rein und das vermischen wir, ja. Und das, es ist, ehrlich gesagt, es ist eher so ein, mehr so Teamarbeit, dass jeder was reinbringen darf, egal wo der herkommt. Und wir gucken, dass wir das Beste rausziehen, mit den besten Zutaten aus Westafrika, um den Gast nochmal einen neuen Schub zu geben, was die Gastronomie alles so zu bieten hat. Und da die afrikanische Küche für viele neue Welt ist, ist es für uns noch einfacher, das den Gast zu erklären.
Ja, es klingt auch so, als wäre das so etwas, auch so von einer jetzt langfristig gedacht, ja, als wäre das ein kulinarischer Zugang, der eigentlich nie auserzählt ist. Also wenn man allein schon hört, dass du so viele Leute aus verschiedenen Nationen hast, dass du, dass das auch so ein riesiges Gebiet ist, das westafrikanische, eben mit 56 Sprachen und was weiß ich, da bist du ja nie durch, oder?
Nein, also die Reise geht jetzt los. Also wir brauchen, ich würde sagen, wir brauchen locker 5 Jahre, um das alles zu erzählen. Ja, also das. Und die ist ja immer so, die ist auch noch so Vielfalt, dass du noch, die kannst, es geht um diese Fusion. Das heißt, du kannst die Länder so schön vermischen untereinander. Ja. Das ist ja das Lustige, ne? Das nimmt etwas. Du kannst zum Beispiel, wir haben jetzt Gänsekeule. Also wir machen so Kochboxen. Wir machen zum Beispiel unsere Gänsebox. Wir haben die Kürbissuppe ist, ich würde sagen, in so eine Art erinnert, und unsere Kürbissuppe schmeckt so ein bisschen so arabisch. Wir haben so ein bisschen ganz viel arabisch Einfluss reingemacht mit arabischen Gewürzen. Da haben wir zum Beispiel unsere Gänse, die schieben wir ab, sehr asiatisch. Die Rotkohl machen wir komplett anders. Ja, die Rotkohl machen wir wirklich mit sehr vielen Früchten aus Afrika rein. Das heißt, unsere Rotkohl schmeckt. Ja, hier so. Und da fängst du an rumzuspielen. Und da haben wir zum Beispiel unsere Soße, die wir haben, unsere Gänsesoße, haben wir gemacht, mit Süßholz verfeinert und ein bisschen Tonkabohne, ein bisschen Vanille. Ja, also das heißt, wir entdecken ja alles nicht neu, sondern wir machen alles einfach ein bisschen anders. Also wir verdrehen einfach die, die Welt. Ja, ja. Ne? Und die Geschichte kannst du bis zu unendlich erzählen.
Ja, ja, total, total. Gibt es eigentlich dann so Momente bei gewissen Gerichten, wo du dir denkst, da haben wir uns jetzt so ins Zeug gelegt, das ist so unfassbar und so elaboriert, aber wird es der Guide Michelin verstehen? Gibt es diese Momente, wo du dich das fragst, wo du so wie Angst hast, dass der Guide Michelin das nicht kennt und das nicht versteht?
Diese Angst habe ich am Anfang gehabt, also ganz, ganz früh, deswegen habe ich es auch nie gemacht. Mittlerweile ist es mir auch ehrlich egal, weil ich sage, für mich ist es wichtig, dass der Gast zufrieden ist, dass der Gast dieses neue Erlebnis hat. Und das, ich hab aufgehört, darüber nachzudenken, weil ich gesagt habe, am Ende des Tages ist es alles sehr hochwertig, ist alles sehr professionell, ist handwerklich gut gemacht, ja. Und wenn die Michelin das nicht versteht, dann braucht ihr noch ein paar Jahre und die Zeit geben wir denen. Wir geben die Zeit, lasst euch Zeit. Ja. Wir geben euch die Zeit. Ja.
Ja. Ja. Interessant auch, was du vorhin angesprochen hast von der Beschaffung her. Ich habe dich das auch bei der RPC gefragt gehabt, wie du da von den Produkten her tust. Du hast gesagt, Du findest erstaunlich viel in Deutschland, weil es tatsächlich ja relativ viel Afro-Shops gibt und so, wo man diese Produkte herbekommt.
Ja.
Du hast wirklich kein Sourcing-Problem, um die Dinge zu bekommen.
Okay. Nein, also ich muss sagen, man muss sich auch mal trauen, in solche Läden mal reinzugehen. Also es gibt es gibt in vielen Städten gibt es so viele geile Läden, ja, ob es persisch ist, ob afrikanisch ist, ob was weiß ich, geht doch mal rein. Geht rein und guck, was sie haben. Ja, und da fängt es schon an. Also Edeka und Co. kennen alle, aber geh doch mal in diese kleinen Läden, wo du sagst, da gehen jeden Tag 100.000 Inder rein. Ich weiß nicht, was da ist, ja, aber da gehen so viele Türken rein, so viele Perser rein, so viele Afrikaner rein. Was gibt's da überhaupt? Ja? Ja. Traut euch. Guckt euch da an. Ja? Und das, ihr werdet Sachen sehen, wo ihr noch nie gesehen habt in eurem Leben.
Und trotzdem schreibst du manchmal in die WhatsApp-Gruppe, bring mir das und das aus Ghana oder aus sonst wo mit, oder? Ja, das ist dann aber, was sind das dann so Geschirr? Das sind das, weiß nicht, Werkzeuge oder was ist das?
Ja, dann? Also teilweise sind es so halt so Geschirre, die man halt auch sehr schwer kriegt, ja. Und, und da ich ja weiß, dass immer einer irgendwo hinfliegt, sage ich, wenn du mal da bist, in Ghana bist, ich brauche mal Masken oder bring mir mal Stoffe mit. Ich brauch die Pfeffer und ich brauche das Holz und das kommt dann mit.
Ja. Hast du Mitarbeiter in der Küche aus Westafrika oder aus Afrika?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich habe Indonesien, ich habe Italien, ich habe Frankreich, ich habe Jamaika, ich habe Deutsch auf jeden Fall, ich habe Polen, Spanien.
Nö. Wahnsinn.
Nee.
Wird Englisch gesprochen bei euch in der Küche?
Ja, also wir sprechen viel Englisch, aber auch Deutsch. Also ich möchte eigentlich, dass wir alle Deutsch sprechen, aber manchmal ist es halt so, dass man mit einem und anderen Englisch sprechen muss. Aber es ist okay.
Ja. Ja. Ich meine, wir führen ja jetzt dieses Gespräch über, man muss es wirklich so sagen, westafrikanisches Fine Dining in Deutschland. Glaubst du, wir hätten dieses Gespräch vor 10 Jahren auch schon führen können? Oder glaubst du, wäre das damals einfach noch zu verrückt gewesen?
Das wäre damals, glaube ich, zu verrückt gewesen. Ich glaube, jetzt ist so der perfekte Zeitpunkt, weil ich sehe es ja auch an unseren Gästen, die da sind. Also wir haben ja wirklich sehr viele Gäste aus Holland, aus Belgien. Ja. Letzte Woche Sonntag saß ein Gast zu mir. Sein Vater war sehr lange in Mali beschäftigt, als mehrere Organisationen gab. Und der hat sich gefreut. Also der hat wirklich Tränen in den Augen gehabt. Er sagte, wow. Das erinnert mich an diese Soße und es war halt wirklich sehr emotional zu sehen, weil viele sagen, ja, wir reisen nach Afrika, aber entweder ist das Norden oder ist es halt Süden. Aber in den Zentral- und im Westen gehen einfach sehr, sehr wenige Leute dorthin. Ja? Deswegen ist es für viele auch was Neues, auch was Schönes kennenzulernen. Ne? Ich kann es nur empfehlen. Also ich kann es nur jedem empfehlen, egal wo du herkommst, ob du aus Afrika kommst oder aus Asien oder aus Europa oder whatever, aus Südamerika, mach das, was ihr zu Hause habt und kombiniert das mit den Sachen, die Leute kennen. Das ist der Hammer. Einfach sich trauen. Weil jetzt ist die Zeit, jetzt kann man wirklich alles machen.
Warum glaubst du, ist das jetzt die Zeit, wo man einfach mehr machen kann auch noch als vor 10 Jahren? Ist es vielleicht, weil das Storytelling wichtiger geworden ist? Auch vielleicht, weil es mehr Sterne-Restaurants gibt, die von denen sehr viele einfach, sagen wir es ruhiger, sehr ähnliche Sachen servieren? Also ich meine, wenn du jedes Jahr, ich weiß nicht, wieder 10 Sterne oder 20-Sterne-Restaurants mehr hast, wo 10-mal wieder Rotbarbe, Kaviar und Gänsestopfleber serviert wird, brauchst du halt irgendwann mal ein neues USP, um was Besonderes zu sein. Ja? Ist das auch Teil von dieser Entwicklung, glaubst du?
Ja, natürlich ist es Teil der Entwicklung. Ist auch die neue Generation, die kommt. Mittlerweile ist die Generation, die jetzt kommt, ist ja diese Fusion-Kultur. Ne? Das heißt, Mutter Deutsch, Vater hat hier. Also du hast jetzt ganz viele Mischmasch. Ne? Ist, ist, ist in Italien geboren, lebt in Österreich, ist, ne, also, oder ist in Südamerika geboren und ist seit sehr lange hier, hat eine Frau aus Deutschland, whatever. Das heißt, es ist ein neues Zeitalter, ne? Und ich glaube, und wie du schon gerade gesagt hast, dieser Standard, bitte nicht falsch verstehen, aber das, was halt immer halt gibt, jedes Jahr. Und ich bin auch mal froh, wenn jemand mal Stoffleber mal macht, asiatische Art oder Stoffleber, keine Ahnung, südafrikanische Art. Ne? So, das, es ist Zeit für Veränderung.
Gänsestoffleber südafrikanischer Art, was ist denn das? Das habe ich noch nie gehört.
Gar nicht, habe ich gerade angefangen. Okay.
Ich habe gerade überlegt, ob die da irgendwie eine spezielle Art von Gänse haben. Ich habe schon gedacht, ich habe eine grobe Bildung jetzt hier.
Nein, aber man kann es mit Gewürz marinieren und keine Ahnung, mit Süßkartoffel, whatever, ne? Ja.
Gibt es bei dir eigentlich sowas in den letzten Jahren oder generell Sternerestaurant technisch, wo in Deutschland, was dich besonders beeindruckt hat oder wo du sagst, das ist irgendwie auch sowas, wo du sagst, das war für dich irgendwie neu und etwas, was dich vielleicht auch dazu ermutigt hat, diese Richtung einzuschlagen?
Also was mich bewundert hat, fasziniert hat, dass die neue Sterneköche sehr jung werden. Das fand ich einfach ganz, ganz cool. Und dass viele die Möglichkeit haben, auch einen Stern zu kriegen. Also man sieht so, wie viele kreative Köpfe wir hier in diesem Land haben. Ich glaube, was mich auch so ermutigt hat, war auch das Team, was sich bei mir bewirbt. Ne? Und viele kamen ja zu mir und sagten, wir möchten gerne was aus deiner Kindheit erfahren. Können wir das mal kochen? Und das hat mich auch so ein bisschen so sehr stark gestärkt, diese Linie zu fahren.
Ja. Du warst ja bei vielen renommierten Betrieben damals, wo du selbst am Anfang deiner Karriere standest, deine Lehr- und Wanderjahre waren ja in sehr renommierten Betrieben auch. Gab es bei dir eigentlich so eine Station, wo du sagst, die ist bis heute relevant oder die hat bis heute dich total geprägt? Gibt es diese eine oder ist das halt...
Ja, es gibt ganz viele. Also ich sag mal so, es gibt viele Chefs, von denen ich sehr viel gelernt habe. Peter Nötel, Christian Lohse, Hans-Stefan Steinheuer, Mario Lohlinger. Also es sind so wirklich viele tolle Stationen, wo ich einfach sage, ich auch sehr dankbar bin, dass ich bei denen arbeiten durfte. Ich auch sehr viel mitgenommen habe. Also ich könnte noch 1000 Namen aufzählen von ganzen Chefs, wo ich war. Aber das sind so wirklich, das sind so die mich wirklich auch dazu hingebracht haben, wo ich gerade bin.
Ja. Und jetzt bist du ja selbst schon auch in dieser Situation, dass du sehr jungen und hungrigen Köchen deine Skills weitergibst, deine Dinge weitergibst. Ist das etwas, wo du auch sagst, du merkst da schon, dass die Leute extrem viel mitnehmen, auch durch deine ganze, also du machst ja auch viele Kochkurssachen und so. War das von Anfang an so was Wichtiges für dich, diese Wissensvermittlung?
Ja, also für mich war die Kochkurse ganz wichtig, weil ich war ja Privatkoch und durfte einmal für sehr, sehr wichtige Menschen kochen, sag ich mal so. Ich war sehr lange in Kasachstan und ich habe es einfach geliebt, in fremden Küchen zu stehen und dort zu kochen. Und Menschen, weil die haben alle rot geguckt, was machst du da? Auch so diese Tricks zu zeigen. Und deswegen war für mich auch die Kochschule extrem wichtig. Ne? Deswegen, also meine Kochschule ist mir mega, mega heilig. Weil
ich geht auch weiter, so, also die wirst du trotzdem weiter.
Ja, auf jeden Fall. Das geht dort weiter, die Kochschule, und wir haben wirklich sehr viele Kochkurse gemacht und wir geben auch sehr viel mit, sehr viel Wissen, und es ist nicht nur so, dass der Gast da genießt, oder der geht doch mit einem Aha nach Hause und sagt. Und die essen da, also wirklich danach, die rufen mich auch an und sagen, ey, seitdem kaufe ich nur noch den Fisch, nur noch den Fleisch, nur noch diese Geflügel. vielen Dank, das war mir nicht bewusst. Und wie simpel es ist zu kochen, dass man eigentlich gar nicht so viel braucht, dass man wirklich nur gute Salz braucht, gute Produkte. Und bei Kochen gibt es eigentlich, ich sag mal, gibt es eigentlich keine Rezeptur und so weiter. Du machst das, ja, wo du dich danach fühlst. Und wenn du etwas machst, was nicht so schmecken sollte, wie du es vorgestellt hast, ist es eigentlich nicht schlimm. Es ist dann nur noch eine neue Rezeptur. Du musst nur noch verfeinern. Mhm. Und so mache ich die Kochkurse. Und das ist wirklich, bin auch sehr froh, dass ich die machen kann. Ja, wir haben auch auch eine schöne Kochschule.
Und das ja auch. Dass sie auch weitergehen. Ja, die finden eigentlich im Antonis statt oder wo ist das
genau,
nochmal?
Genau. Also Antonis findet, da haben wir auch das Restaurant, ist auch die Kochschule und die Kochschule machen wir tatsächlich nur mittwochs und gelegentlich mal donnerstags.
Ja, okay.
Also da kommen nicht nur Profis, auch wirklich, ich sag mal, normale Menschen, die dann auch wirklich dann im Kokos, Bung, auf Fim, Feier etc. pp.
Ja. Ja. So als Zukunftsausblick, Anthony, ich meine, du hast schon ein bisschen gesagt, du willst dich jetzt langsam wieder richtig fokussen auf deine Linie, auf dein Ding. Was sind so trotzdem deine Ausblicksgedanken jetzt in die, sagen wir jetzt mal, in die absehbare Zukunft? Super, super lang kann man in Zeiten wie diesen sowieso nie planen, ja, aber in die absehbare Zukunft.
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man wirklich gesund bleibt, auch im Kopf. Ja. Ich mein, wir sind Gastronomen, wir können überall arbeiten. Ob wir in der Küche stehen in 2, 3, 4 Jahren oder ob wir irgendwo im Büro sitzen. Ja, also das ist das Schöne an unserem Beruf. Ja, wir sind sehr, sehr harte Kämpfer. Ja. Und ich kenne auch so, ich habe auch so viele Köche, die dann gesagt haben, irgendwann sagt, nach 5 Jahren höre ich auf. Ich gehe in die Beratung oder ich mache Fernsehen oder ich mache Podcast oder ich mache whatever, weil unser Job einfach sehr viele Türen öffnen kann. Also ich kann dir sagen, es wird noch in den nächsten 5 Jahren intensiv an diese westafrikanische Küche getüftet, ja, und das auf einen sehr, sehr hohen Level gebracht. Und ich würde sagen, nach dem 6. Jahr überlege ich mir, was ich danach mache. Aber 5 Jahre ist erstmal der Plan.
Das ist jetzt mal wirklich der Plan, Horizont, mal 5 Jahre, jetzt mal Vollgas, die ganze Sache.
Ja, das ist jetzt der Plan, 5 Jahre. Ja. Und die 5 Jahre brauchst du auch, wirklich.
Ja, mindestens, oder? Jetzt mal um das mal loszustarten.
Ja. Ja. Mindestens. Ich habe jetzt 10 Jahre, jetzt Anthony's Kitchen. Und nach dem 10. Jahr kommt ein neues Kapitel, ist auch was Schönes. Ich habe mein Land seit 10 Jahren, ne? Darf man nicht vergessen. Ne?
Stimmt, ne? 2014 ist das losgegangen. Yeah. Wahnsinn.
Ja, yeah, das ist, ich habe mein Laden nicht seit gestern, ne? Schon seit 10 Jahren ist schon ein Haus.
Das ist
10 Jahre älter geworden.
Ja, klar, und zeigst damit auch, dass du über ein Jahrzehnt deinen Laden wirklich führen kannst, etablieren kannst, das finde ich auch schon noch wichtig, weil führen, okay, ja, super, ist schon eine Leistung, aber das hast es halt auch etabliert und ich meine, hältst seit 6 Jahren einen Stern auch, ne? Ist jetzt auch nicht nicht nix.
Ja, das ist das, ne? Deswegen, wir sind einfach sehr stolz für das, was wir haben und jetzt machen wir es einfach nur noch besser und wie gesagt, es wird noch viel kommen, glaub mir.
Wenn das mal keine schönen Abschlussworte sind und auch etwas, worauf man sich wirklich freuen kann. Also die 5 Jahre werden unglaublich spannend. Es sei jedem und jeder nahegelegt, das auch selbst mal zu erleben. Ich glaube, das wird auch die deutsche Spitzengastronomie wesentlich prägen in den nächsten Jahren, dass jemand eine authentische Küche, die auf dem ersten Blick nicht zu klassischen Fein-Dein-Geschmacksphären gehört, in das eingliedert und damit wirklich frischen Wind in die ganze Sache bringt.
Genau.
Das ist ja wirklich das Spannende und das Neue auch.
Auf jeden Fall. Also ich muss so sagen, was wir auch machen werden, wir sind gerade dabei, so eine Art Hotline einzurichten, ja, für Kolleginnen und Kollegen, die wirklich auch mal in diese Lage kommen, sind oder nicht weiter wissen, dass wir auch unterstützen, dass wir mit den richtigen Leuten anhören, ja, weil das ist, ich glaube, das ist extrem wichtig. Ne? Wie gesagt, ich, Ich habe es ja gemacht und ich weiß, wie es ist. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich echt wirklich gesagt, sehr gute Menschen an meiner Seite habe. Und deswegen sind wir gerade dabei, so eine Seite einzurichten, dass da wirklich viel Rat und Tipps und einfach mal sprechen. Ja, und ich glaube, das ist, es hört sich ein bisschen bescheuert an, aber es ist mal nicht interessant. Es ist sehr interessant, sich einmal anzuhören. Ne, und das, ich kann es jedem, meine Kollegen, meine Brüder, meine Schwestern, alle empfehlen, sich einmal anzuhören, zu beraten, dass man immer auf der sichersten Stelle ist.
Das heißt, wenn man jetzt als Gastronom, als Küchenchef irgendeine wirtschaftliche Schwierigkeit in seinem Betrieb hat oder merkt, irgendwas funktioniert nicht ganz, dann kann man bei dieser Hotline anrufen, ist das?
Genau, man kann anrufen,
dann kann man mal anrufen. Genau. Und okay, da wird es eine Homepage geben dazu, da wird es...
Genau, die Homepage, okay. die müsste bald fertig sein, ist eine Landingpage. Ja. Und da sind noch ein paar Kontakte drin von Top-Anwälten, die man die zusammenarbeitet, die auch bereit sind, die auch gerade wissen, dass eine heiße Phase sein wird bei vielen.
Und ja, klar, drum. Ich finde das spannend, was du sagst, weil es ist tatsächlich so, es ist eine angespannte Lage momentan, ja. Und jeder, der diese Anspannung irgendwie selbst spürt und vielleicht nicht so recht weiß, wie, wo, was, ich glaube, so eine barrierefreie und niederschwellige Ansprechmöglichkeit ist da ja, Gold wert.
Genau. Ja. Ganz genau.
Weißt du schon vom Namen her, wie das heißt oder die Homepage? Kannst du da was sagen oder ist das noch zu früh?
Ist noch zu früh, aber wie gesagt, ich gebe dir sehr, sehr, sehr zeitnah Bescheid, sobald alles steht, ja?
Ja, und du wirst auf deinen Social-Media-Kanälen sicher auch die Leute am Laufenden halten. Also hiermit eben auch die Empfehlung, folgt den Social-Media-Kanälen auch von Anthony's Kitchen und dem Anthony Sapong. Damit werdet ihr das alle noch einmal genauer sehen und auch möglichst zeitnah mitbekommen. Lieber Anthony, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast heute, dass wir da einen Deep Dive in dein Universum, in deine Gedankenwelt, auch in die momentane Lage deines Unternehmertums und deiner Küchenkarriere erhalten haben. Ja. Und wir sehen und hören uns ganz bald. An alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, strömet nach Meerbusch, ne? Schaut euch das dort mal genau an, was dort wirklich ein sehr, sehr Neuartiges passiert. Und wir hören uns in spätestens 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Bis dahin, macht es gut, meine Lieben.